Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Logik und Datenbanken in diesem Semester. Mein Name ist Nicole Schweikart, ich bin Professorin für Theorie komplexer Systeme und bin eine von den beiden Dozentinnen für diese Vorlesung. Und
ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Isolde Adler, Professorin, also Juniorprofessorin für Theorie der Informatik, und ich werde den zweiten Teil der Vorlesung halten. Das heißt so ab vor Weihnachten. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich diese Gelegenheit habe, und ich freue mich auch, dass ich hier schon einige bekannte Gesichter sehe. Und ja, dann übergebe ich mal wieder.
Okay. Gut, was machen wir heute? Ich werde so ein bisschen Ihnen erstmal eine Einführung ins Thema geben. Worum geht es beim Thema Logik und Datenbanken? Was hat das Ganze mit theoretischer Informatik zu tun? Was hat es mit Logik zu tun? Was hat es mit Datenbanken zu tun? Danach, also wenn wir diese Einführung ins Thema gemacht haben, werden wir uns angucken, so ein paar organisatorische Sachen zum Thema Vorlesungen. Wir gucken uns zusammen die Webseite der Vorlesung an und wie das mit den Übungsgruppen und sowas funktioniert. Und danach werden wir anfangen mit dem ersten richtigen inhaltlichen Kapitel, wo wir grundlegende Notationen uns festhalten, die so als Vokabeln dienen, die ganz wichtig sind, damit wir uns den Rest von dem Semester auch über die Dinge unterhalten können. Okay, aber erstmal die Einführung ins Thema. Was ganz wichtig ist für den Bereich Datenbanken, ist, dass Datenbanken ist ein Thema, bei dem der große Traum der Informatik in Erfüllung gegangen ist. Ich würde irgendwie gerne als Nutzer von Computern dem Computer nicht sagen, wie er was lösen soll, sondern nur sagen, was er lösen soll. Also so wie im Restaurant zum Beispiel, wenn ich Tiramisu essen will. Wenn ich im Restaurant bin, muss ich nur wissen, was Tiramisu ist, und dann bestelle ich das und sage, ich hätte es gerne. Und da reicht mir hier diese deklarative Beschreibung, was Tiramisu ist. Das ist aus dem Duden-Fremdwörterbuch der 6. Auflage die Definition. Tiramisu ist eine aus Eigelb, Mascarpone und in Likör und Kaffee getränkten Biskuits hergestellte cremige Süßspeise. Um das im Restaurant zu bestellen, reicht es, das zu wissen. Und zu wissen, das schmeckt lecker und das will ich haben. Wenn Sie selber kochen, müssen Sie ein Rezept dafür wissen. Und das ist das Rezept, was ich hier angegeben habe. Das ist die operationelle Sichtweise. Die gibt mir an, wie ich Tiramisu herstellen kann. Und das hier ist übrigens das leckerste Tiramisu-Rezept, das es gibt. Das ist das von meiner Mutter. Ich finde das total klasse und wollte die Gelegenheit auch nutzen, Ihnen, wenn Sie schon am Ende der Veranstaltung heute entscheiden, dass Logik und Datenbanken nichts für Sie ist, vielleicht wollen Sie ausprobieren, ob Tiramisu und operationelles Herstellen davon was für Sie ist. Okay, also der große Traum der Informatik ist, dass wir uns genauso verhalten können wie im Restaurant. Dass ich einfach bestellen kann, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne Tiramisu und kriege das, ohne dass ich beschreiben muss, wie genau man das herstellt. Also deklarative Vorgehensweise heißt im Restaurant sitzen, operationelle Vorgehensweise heißt selber kochen. Was wir gerne machen würden, dass wir möglichst wenig sagen müssen, wie es gemacht wird, und möglichst viele Dinge damit erledigen können, indem wir einfach sagen, was wir wollen. Also, dass wir automatisch ein Ergebnis generieren können aus der Spezifikation. Also, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich hätte gerne ein Programm, das das Problem XY löst, und das Programm soll noch folgende Nebenbedingungen erfüllen, und dass es dann ein Tool gibt, bei dem Sie sagen, und jetzt los, und das Tool erzeugt Ihnen dieses Programm automatisch. Sowas hätten wir vielleicht gar nicht. Das gibt es in sehr eingeschränkten Varianten, gibt es sowas. Im Bereich der Datenbanken ist das Industriestandard. Sie kennen wahrscheinlich SQL. Das haben Sie in der PRG-Vorlesung in dem Datenbankenteil bestimmt gesehen, oder vielleicht haben Sie auch schon die Datenbank-Systemvorlesungen gehört oder das anderweitig selbst schon mal damit gearbeitet. In SQL, das ist eine Anfragesprache, damit sagen Sie, ich hätte gerne in der Datenbank alle Informationen, die zu Kinofilmen gespeichert sind, die diese Woche laufen und bei denen George Clooney mitspielt. Da müssen Sie dem System nicht sagen, wie es diese Anfrage überhaupt bearbeiten soll, wie aus den gespeicherten Daten das System Ihnen genau diese Informationen bereitstellen soll. Sie sagen einfach, was Sie haben wollen und zack, Ihr Datenbanksystem gibt Ihnen die Lösung. Also das sollten wir im Hinterkopf haben. Im Datenbankenbereich sitzen wir wirklich im Restaurant und müssen nicht selber kochen. Das hat natürlich einen Preis. Sie werden wahrscheinlich sagen, die meisten Sachen, die ich selber koche, sind viel leckerer als die, die ich herstelle. Ich würde auch sagen, wenn ich Tiramisu nach dem Rezept mache, schmeckt es mir auf jeden Fall gut. Wenn ich es im Restaurant bestelle, finde ich es vielleicht ganz okay, vielleicht auch nicht. Das ist genauso bei diesen automatischen Informatiktools. Sie können zu jeder konkreten Problemstellung wahrscheinlich selber ein Programm schreiben, das effizienter ist. Aber gerade im Datenbankenbereich wollen Sie nicht zu jeder konkreten Anfrage einen Programmierer hinsetzen, der die Anfragebearbeitung programmiert. Sie wollen, dass automatisch diese Anfrage bearbeitet wird. Okay, jetzt habe ich ganz oft schon den Begriff Datenbanksysteme benutzt. Was heißt das überhaupt? Also ein Datenbanksystem besteht aus einer Datenbank und einem Datenbankmanagementsystem. Und naja, was ist eine Datenbank? Das ist einfach, das sind die zu speichernden Daten. Also zum Beispiel Daten über das aktuelle Kinoprogramm und Filme, die es gibt und jemals gegeben hat. Und zusätzlich besteht die Datenbank aus einer Beschreibung der Metadaten. Also dass die Datenbank mir sagt, ich habe meine Daten im folgenden Format gespeichert und dann sagt, und hier sind die Daten in diesem Format. Und ein Datenbankmanagementsystem ist das Tool, das wir benutzen, um diese Daten um auf diese Daten zuzugreifen, also um Anfragen zu stellen, um Anfragen beantwortet zu bekommen, um vielleicht die Datenbank zu erweitern. Was wir da wollen, ist zum einen effizienten Zugriff auf die Daten, die in der Datenbank gespeichert sind. Und was wir uns vorstellen sollten, die Datenmenge, die in so einer Datenbank gespeichert ist, ist riesig. Das ist so groß, dass wir es nicht per Hand irgendwie durchgucken wollen. Und das ist auch so groß, dass wir wirklich effiziente Algorithmen brauchen, um das zu sortieren und um Dinge da drin zu suchen oder irgendwie Dinge zu manipulieren da drin. Und was ein Datenbankmanagementsystem Ihnen außerdem noch liefert, ist, dass es die Daten sicher verwaltet. Also dass die Daten da langlebig gespeichert sind, auch gegen Systemcrashes oder sowas da sicher verwahrt sind, dass vielleicht auch die Zugriffsrechte entsprechend gesetzt sind, dass in einer Personalverwaltung nicht jeder die Gehaltslisten von den anderen Leuten einsehen oder auch noch modifizieren kann. Also dass wir langlebig Daten gespeichert haben, dass die Privatsphäre gewahrt ist und dass mehrere Benutzer gleichzeitig auf das System auch zugreifen können. Und wir wollen eben Anfragen bearbeiten und die Daten ändern oder in irgendeiner Form manipulieren, wenn wir denn die Rechte dazu haben. Also was sind nochmal wünschenswerte Eigenschaften von so einem Datenbanksystem? Es soll zum einen ein konkretes Datenmodell unterstützen. Und was ist ein Datenmodell? Naja, das Standarddatenmodell, das Sie kennen, ist, dass Daten im relationalen Modell gespeichert werden. Also dass die Datenbank eine Sammlung von Tabellen ist. Und eine Tabelle ist letztendlich eine Relation, also eine Menge von Tupel. Das ist eine Menge aus Zeilen, die in der Tabelle drinstehen. Sie kennen auch andere Datenmodelle, XML kennen Sie zum Beispiel. Das ist ein Datenmodell, in dem die Daten so als, naja, je nach Sichtweise, als Text oder als baumartige Struktur gespeichert werden. Das ist ein Modell, das sehr viel flexibler ist als das relationale Modell, aber das eben auch deutlich schlechter zu handhaben ist als das relationale Modell. So, was wollen wir noch von einem Datenbanksystem? Also wir wollen uns erst entscheiden, welches Datenmodell wir wollen. Und das ist in dieser Veranstaltung Logik und Datenbanken meistens das relationale Modell. Da werden wir als erstes richtiges Kapitel auch eins haben, in dem wir festlegen, was ist denn für uns das relationale Modell eigentlich? Also wenn Sie damit im Moment noch nicht so viel anfangen können, Tabellen sind es. Und was das genau für uns präzise bedeutet, gucken wir uns gleich noch an. So, wir wollen, dass unser Datenbanksystem eine Datenbanksprache bereitstellt. Und zwar eine einmal zur Datendefinition, dass wir sagen können, was ist denn das Format von den Tabellen, die wir haben, wie viele Spalten gibt es da, wie viele Tabellen gibt es, wie viele Spalten gibt es in einer einzelnen Tabelle und wie heißen die Spalten in den jeweiligen Tabellen. Und wir wollen eine Sprache haben zur Datenmanipulation und zum Datenzugriff. Das wird in den Büchern oft als Data Manipulation Language bezeichnet. Das ist zum einen die Anfragesprache und dann die Sprache, mit der ich Updates ausführen kann, mit der ich Elemente, Tupel in meine Tabelle hinzufügen kann oder modifizieren kann oder welche löschen kann oder so. Dann will ich Zugangskontrolle haben. Also ich will festlegen können in diesem Datenbanksystem, wer darf wann auf welche Daten zugreifen und wer darf wann welche Daten verändern. Ich will die Datenintegrität wahren. Das heißt, die Daten sollen immer in einem konsistenten Zustand gespeichert werden. Und das Ganze soll robust sein. Also wenn es irgendwie CPU-Fehler oder einen Plattencrash oder sowas gibt, dann will ich nicht meine gesamten Daten verloren haben. Also ich will, dass die Daten in einem konsistenten Zustand gespeichert werden, auch wenn es irgendwie so einen Plattencrash gab oder wenn das Programm fehlerhaft beendet wurde oder wenn irgendwelche Zugriffsrechte verletzt wurden oder sowas. Und ich will diesen Mehrbenutzerbetrieb unterstützen können. Das heißt, wenn es mehrere Benutzer gibt, muss ich regeln, wenn die gleichzeitig auf einen Datensatz zugreifen wollen, wenn die den beide lesen wollen, ist okay, sollen sie ruhig machen. Wenn die da beide was drauf schreiben wollen, haben wir ein Problem. Wir müssen das irgendwie wir müssen das richtig synchronisieren. Das ist was Sie in der Datenbanksystemvorlesung auch lernen können, welche Strategien es da gibt, wer da welche Logs setzt und wieder freigibt und sowas. Und, das ist ein Punkt, der uns besonders interessiert, wie kann ich effizient auf die Daten zugreifen? Und das, was in dieser Veranstaltung Logik und Datenbanken im Zentrum steht, ist wirklich zum einen dieser effiziente Datenzugriff. Also wie kann ich Anfragen stellen? Wie kann ich Anfragen automatisch bearbeiten? Das heißt, mein System soll mir eine Anfrage übersetzen in einen Algorithmus, der auf der gegebenen Datenmenge eben die Antwort auf die Anfrage ausrechnet. Und das Ganze soll möglichst effizient sein. Das werden wir uns angucken. Wir werden dazu verschiedene Anfragesprachen kennenlernen, die man alle irgendwie als Fragmente von SQL verstehen kann, aber die alle so definiert sind, dass man eben nicht so einen 1000 noch was Seitenwälzer mit SQL-Definitionen dazu durcharbeiten muss, sondern dass man auf 2, höchstens 3 Vorlesungsfolien die komplette Syntax und Semantik von der jeweiligen Anfragesprache hat. Und die verschiedenen Anfragesprachen, die wir uns angucken im Laufe des Semesters, sind also über Logiken definiert, deshalb der Titel Logik und Datenbanken. Und wir können die aber alle in irgendeiner Art als Fragmente von SQL auffassen. Das heißt, die sind alle wirklich relevant dadurch, dass sie in der Praxis dauernd benutzt werden. Genau, das heißt, das ist der zweite große Bestandteil, um den es in dieser Veranstaltung geht, dass wir eben Datenbankanfragesprachen uns angucken und da ganz verschiedene Sprachen klassifizieren werden, danach welche Sorten von Anfragen kann ich denn ausdrücken in der jeweiligen Sprache und welche nicht. Wie kann ich zeigen, dass irgendeine Anfrage nicht ausdrückbar ist in der Datenbankanfragesprache, die ich gerade zur Verfügung habe? Und wie kann ich Anfragen effizient auswerten? Und dazu sollten wir so ein bisschen was im Hinterkopf haben, wie so ein Datenbanksystem in der Praxis funktioniert. Und so wie Sie das in den meisten Fällen in der Informatik haben, so die Informatik ist irgendwie so, man baut sich lauter Schichten auf. Man hat ganz unten so die technische Ebene, wo da irgendwelche Spannungen hoch oder niedrig sind und das übersetzen wir uns auf Nullen und Einsen und dann haben wir als nächste Ebene, also diese ganzen ISO-OSI-Schichten, das Schichtenmodell, was Sie kennen. Das haben wir hier in einer kleineren Version auch im Datenbankenbereich. Und da haben wir die niedrigste Schicht, für die wir uns hier interessieren, ist die physische Schicht. Die gibt mir an, wie sind die Daten denn genau gespeichert? Also welche Datenstrukturen habe ich da? Habe ich irgendwie Listen? Habe ich B-Bäume, um Zugriffe zu gewährleisten? Oder also welche komplizierten Datenstrukturen, die Sie in, zum Beispiel welche, die Sie in der GL1-Vorlesung auch auch kennengelernt haben oder in der Datenstrukturenvorlesung. Welche Datenstrukturen habe ich hier? Wie ist der Speicher organisiert? Welche Indizes habe ich auf die Datenbank draufgelegt, die mir einen schnelleren Zugriff geben? Dann gibt es die logische Schicht. Das ist so die nächsthöhere Schicht, die mir sagt, was ist eigentlich die Idee von den Daten, die ich da gespeichert habe. Und das ist im relationalen Bereich eben immer so, dass ich sage, meine Datenbank ist eine Sammlung von verschiedenen Tabellen und diese Tabellen geben mir die Informationen, die ich speichern will. Und das ist, wie gesagt, die logische Schicht, die mir sagt, was ist die Essenz davon, was ich gespeichert habe, wo ich mich hier nicht drum kümmere, in welchen Datenstrukturen das dann genau abgelegt ist. Und dann haben wir die externe Schicht, die da noch drüber sitzt, das ist zum Beispiel die Schicht, die von einem Anwender sichtbar ist. Also dass, wenn Sie eine Personalverwaltungsdatenbank haben, dass Sie, wenn Sie im Sekretariat arbeiten, vielleicht irgendwie so verschiedene Ansichten auf so eine Art Karteikarten oder sowas haben, in die Sie dann Dinge eintragen können. Das heißt, aus dieser Anwendersicht von der externen Schicht wird es selten so sein, dass Sie da SQL-Statements eingeben müssen, sondern Sie haben da irgendeine Oberfläche programmiert, die dann sich die SQL-Statements generiert. Und die SQL-Statements werden immer in Bezug auf die logische Schicht programmiert. Und dann ist das Datenbanksystem, das Ihnen diese Statements zusammen mit der Information über die physische Schicht eben in Algorithmen umsetzt. Also das ist das, was ganz grob gesagt in so einem Datenbanksystem passiert. Und naja, in der Vorlesung Logik und Datenbanken interessieren wir uns hier meistens für die logische Schicht. Also wir haben, außer in ganz wenigen Ausnahmefällen, haben wir immer die logische Schicht hier im Hinterkopf. So, was will ich von der Anfragesprache? Also eine Anfragesprache soll möglichst deklarativ sein. Ich will Tiramisu bestellen können, ohne zu wissen, wie es gemacht wird. Das heißt, insbesondere soll so eine Anfragesprache auch möglichst unabhängig sein von den Details der Datenorganisation. Das heißt, die Anfragesprache soll nicht sagen, guck dir den Index Nummer so und so viel an und dann geh in den B-Baum so und so und rechne da irgendwas aus. Sondern die Anfragesprache soll so gebaut sein, dass sie nur mit der logischen Schicht operiert. Das hat auch den Vorteil, dass wenn Sie Ihr Datenbanksystem so ändern, dass die Datenorganisation vielleicht viel effizienter gemacht wird auf einmal, dass Sie dann die ganzen Anwendungen nicht ändern müssen, weil die Anwendungen und die SQL-Statements gegen die logische Schicht gehen. Und wenn Sie das physisch auf einmal auf eine viel schlauere Art gespeichert haben, ist es so, dass die entsprechenden Schichten halt miteinander kommunizieren müssen, aber Sie müssen nicht sämtliche Anwendungsprogramme wieder ändern. Okay, und was ich vorhin schon angedeutet hatte, diese Bequemlichkeit und diese Unabhängigkeit von den konkreten Datenstrukturen hat natürlich auch einen Preis. Nämlich, wenn wir Anfragen nur deklarativ beschreiben wollen, also nur sagen wollen, was wir haben wollen, welche Eigenschaften das Ergebnis von einer Anfrage haben soll, ohne zu sagen, wie diese Anfrage genau ausgerechnet werden soll, dann verschieben wir Arbeit vom Benutzer auf das System. Der Benutzer muss nicht mehr einen Algorithmus schreiben, der muss nur noch eine Anfrage schreiben und das System muss sich den Algorithmus selber generieren. Das heißt, das System muss die Anfrage in eine Folge von Operationen umwandeln. Und das ist erstmal gar nicht so klar, dass das überhaupt geht. Dazu muss man die Anfragesprachen auf die richtige Art entwerfen. Und SQL ist eben eine sehr bekannte Anfragesprache, bei der das genau auf die richtige Art entworfen ist. Was wir uns dann überlegen können, wie schwer ist es denn dann, die Anfragen auszuwerten? Also was ist die Auswertungskomplexität? Das werden wir uns zu jeder einzelnen Anfragesprache angucken, die wir uns in dem Semester angucken. Da werden wir immer bestimmen, was ist die Auswertungskomplexität. Was heißt das, Auswertungskomplexität? Das heißt, Sie haben das Berechnungsproblem, bei dem Sie als Eingabe eine Datenbank bekommen und eine Anfrage, die in einer bestimmten Syntax gestellt ist, nämlich in der Syntax der Anfragesprache, die uns gerade interessiert. Und dann ist die Frage, wie viel Zeit oder Platz oder sonstige Ressourcen braucht es, um die Anfrage auf der Datenbank auszuwerten. Und Andererseits, also das hat einerseits seinen Preis, dass wir aufpassen müssen, dass das nicht total ineffizient wird. Andererseits haben wir aber auch Optimierungspotenzial. Wir können, also was heißt wir, das Datenbanksystem kann Wissen über die gespeicherten Daten in seine Auswertungsalgorithmen reinstecken, das wir als einfacher Anwender vielleicht gar nicht haben. Also das hat Wissen über die Datenstrukturen, das hat vielleicht auch irgendwie statistische Daten gespeichert, wie so die Werte in der Datenbank verteilt sind und sowas. Das ist was, was der Anwendungsprogrammierer in der Regel überhaupt nicht weiß. Das heißt, das System kann vielleicht viel effizienter die Anfrage auswerten, als Sie das könnten, wenn Sie selber Ihren Algorithmus da zusammenbauen. Das heißt, wir haben dieses Potenzial für Optimierung und das werden wir uns auch im Laufe des Semesters so ein bisschen genauer angucken, wie das funktionieren kann. Okay, und typische Fragestellungen, die wir uns in dieser Veranstaltung hier angucken. Also zum einen, es wird immer um Anfragesprachen gehen oder fast immer. Und typische Fragestellung ist, wie kann ich deklarative Anfragen übersetzen in ausführbare Operationen? Das ist unter dem Stichwort Äquivalenz von Kalkül und Algebra, ist das auch in vielen Büchern. Also dass wir sagen, Kalkül, das ist so ein logischer Kalkül, der ist praktisch die deklarative Anfragesprache, stellen wir uns als Kalkül vor. Und Algebra ist dann das, was gerade die ausführbaren Operationen sind. Das heißt, ich werde eine Anfrage deklarativ stellen im jeweiligen Kalkül, in der jeweiligen Anfragesprache und dann will ich, dass das System das von selbst übersetzt in eine Anfrage, die in einer Art von Algebra gestellt ist. Das werden wir auch im Laufe des Semesters genauer kennenlernen. Vielleicht kennen Sie relationale Algebra schon. Das ist eine von diesen ausführbaren Varianten. Okay, was wollen wir noch wissen? Wir wollen die Ausdrucksstärke von Anfragesprachen genau verstehen. Wir wollen wissen, mit welcher Anfragesprache kann ich welche Sorte von Anfragen stellen und welche kann ich nicht stellen. Also welche Anfragen kann ich in einer bestimmten Anfragesprache nicht stellen, ist was gar nicht so klar ist. Wie kann man beweisen, dass ich eine bestimmte Anfrage nicht stellen kann? Beweisen, dass ich sie stellen kann, kann ich ganz leicht. Ich schreibe sie einfach hin und gebe Argumente, warum die Anfrage gerade das tut, was sie soll. Beweisen, dass es nicht geht, ist gar nicht so leicht. Dafür werden wir das ein oder andere Werkzeug kennenlernen. Dann wollen wir wissen, wie schwer ist es, Anfragen auszuwerten. Also was ist die Auswertungskomplexität? Und wir wollen wissen, wie kann ich Anfragen möglichst effizient auswerten. Das heißt, das ist das, was unter dem Stichwort Anfrageoptimierung oder Anfrageminimierung läuft. Und da kommt insbesondere ein ziemlich breites Feld dazu, in dem es um statische Analyse geht. Da geht es darum, ich bekomme die Anfrage, ich weiß nicht, was die Daten sind, die ich dazu gespeichert habe. Ich weiß nur, in welchem Format die gespeichert sind. Und ich will bei der Anfrage erstmal gucken, gibt es dann überhaupt eine Datenbank, bei der die Anfrage ein sinnvolles Ergebnis liefert. Also was weiß ich, wenn die Anfrage eine ist, bei der die Antwort immer Ja oder Nein ist. Wenn ich der Anfrage selber schon ansehen kann, dass die Antwort immer Nein ist, egal wie die Datenbank aussieht, dann kann ich auch einfach Nein sagen, ohne die Anfrage erst irgendwie auf der Datenbank rumrechnen zu lassen und nach vielleicht langer Zeit, wenn die Datenbank groß ist, dann das Ergebnis Nein zu geben. Was ich auch, also das ist dieses Stichwort Erfüllbarkeit. Ein anderes Stichwort Äquivalenz. Wenn wir wissen, ich habe die Anfrage X schon ausgewertet und jetzt kriege ich die Anfrage Y und soll die auswerten. Wenn ich weiß, die Anfrage Y ist äquivalent zur Anfrage X, dann kann ich mir das Auswerten sparen, dann kann ich einfach das Ergebnis ausgeben, das ich ja schon ausgerechnet habe. Also das wäre auch schön, wenn wir einen Algorithmus hätten, der bei Eingabe von zwei Anfragen, die halt in unserer zulässigen Syntax gestellt sind, und die vielleicht ganz unterschiedlich aussehen, der mir sagt, ob das eigentlich genau dieselbe Anfrage ist. Also ob die eine Anfrage dasselbe Ergebnis liefert wie die andere, egal auf welcher Datenbank man es auswertet. Sowas werden wir uns auch angucken. Und an der Stelle sind wir auch schon bei der Inhaltsübersicht. Also worum geht's? Was machen wir in diesem Semester? Wir haben eine ganze Reihe von Kapiteln und zwar werden wir uns im ersten Kapitel das relationale Modell angucken. Was genau ist unser Datenmodell? Was ist aus meiner Sicht eine Anfrage? Und Begriffe, die uns immer wieder in dem Semester begegnen, sind die Begriffe Datenkomplexität bzw. kombinierte Komplexität. Das werden wir auch definieren, was diese Begriffe denn aussagen sollen. Und dann gucken wir uns nach und nach verschiedene Anfragesprachen an. Also zum einen konjunktive Anfragen. Das sind, wenn Sie das aus dem SQL-Kontext irgendwie sich übersetzen, das sind Anfragen, die select from where, die die Form haben und nichts irgendwie verschachtelt haben oder so. Und die werden wir halt, also diese select from where Anfragen werden wir hier auf eine sehr präzise Art definieren, in verschiedenen Arten die Syntax darzustellen. Und zwar sind das einmal sogenannte regelbasierte konjunktive Anfragen und dann können wir die auch grafisch darstellen als Tableau-Anfragen. Wir können die logikbasiert darstellen, das werden wir dann konjunktiver Kalkül nennen. Und wir können auch eine entsprechende Algebra dafür angeben, das ist die SPC-Algebra für Select, Project und kartesisches Produkt oder die SPJR-Algebra für Select, Project, Join und Rename. Die werden wir auch genau definieren, aber das dauert noch, weiß nicht, 2 Wochen oder sowas, bis wir das kennenlernen werden. Und wir werden sehen, egal in welcher Syntax ich mich hier bewege, ich kann immer das eine in das andere übersetzen und die haben also die äquivalente Ausdrucksstärke und das Übersetzen von einer zur anderen Syntax ist auch nicht besonders teuer. Das können wir in polynomieller Zeit machen. Und dann werden wir uns angucken, wie ist denn die Anfragebearbeitung? Was ist die Komplexität dafür? Also wie schwer ist es bei gegebener Anfrage und Datenbank, das Ergebnis von der Anfrage auf der Datenbank auszurechnen? Und wir werden uns angucken, so Anfrageoptimierung bzw. statische Analyse. Und ein sehr gutes Hilfsmittel für diese konjunktiven Anfragen wird sein der Homomorphismus-Satz. Das ist ein Begriff, den wollte ich hier einfach schon mal nennen. Den werden wir dann genau kennenlernen, wann wir hier in dem Kapitel sind. Also dieser Homomorphismus-Satz wird für uns der Schlüssel sein, der es uns erlaubt, zum Beispiel das Äquivalenzproblem für konjunktive Anfragen zu lösen. Und um solche konjunktiven Anfragen halbwegs effizient minimieren zu können. Und danach werden wir uns eine bestimmte Teilklasse von den konjunktiven Anfragen angucken, nämlich sogenannte azyklische Anfragen. Das sind welche, die wir besonders effizient bearbeiten können. Und zum Schluss von dem Kapitel werden wir so ein bisschen uns andere Semantiken angucken. Also wir werden hier meistens in der Mengensemantik sein, das heißt eine bei einer Tabelle interessiert uns nur die Menge der Zeilen, die ich habe. Und wenn eine Zeile mehrfach vorkommt, ist es dasselbe, wie wenn sie nur einmal vorkommt. Bei der Multimengensemantik geht es darum, wenn eine Zeile mehrfach vorkommt, dann ist das wirklich eine andere Tabelle. Also ob eine Zeile nur einmal vorkommt oder ob sie 5-mal vorkommt, ist da eine wichtige Information. Und das heißt, die Semantik wird dann auch anders von den Anfragen. Aber das gucken wir uns genau in dem Teilkapitel an. Und danach werden wir die konjunktiven Anfragen erweitern, nämlich um die Möglichkeit, Rekursion zu betreiben. Und das ist eine Anfragesprache, die nennt sich Datalog. Die war in den 80er und 90er Jahren, haben die Leute sich die sehr intensiv angeguckt. Dann war die Anfang der 2000er Jahre total out und es haben irgendwie alle Praktiker gesagt, das braucht kein Mensch, das ist was die Theoretiker sich überlegt haben. Und wenn man jetzt so guckt in den Datenbanksystemkonferenzen, in denen die Praktiker richtig tolle Sachen machen, entdecken die das Datalog alle wieder. In verschiedenen anderen Ausprägungen, aber letztendlich ist es Datalog, was sie da machen. Und Datalog ist auf einmal was total relevant ist für die Praxis. Also das ist vielleicht auch ein nettes Beispiel, dass es durchaus Sinn macht, Theorie zu betreiben für Konzepte, die im Moment vielleicht praktisch gar nicht so realisierbar aussehen. Das kann in 10 Jahren auf einmal ganz anders aussehen, dass man da genau diese Konzepte braucht und dann ist es toll, wenn man die vorher schon gut untersucht hat. Also was wir uns da angucken bei Datalog, was ist die Syntax und die Semantik von diesen Anfragen, wie kann ich die auswerten, was kann ich da zum Thema statische Analyse und Anfrageoptimierung machen und wie kann ich das noch erweitern, um Konzepte, zum Beispiel, dass ich da Negation dazu tun kann. Und das ist auch ungefähr so die erste Hälfte von dem Semester. Also so Genau kann man es nicht sagen, aber ich denke mal, ungefähr an der Stelle werden Isolde Adler und ich dann wechseln. Also dass wir hier irgendwie so Mitte, Ende Dezember sind und dass dann Isolde Adler die Vorlesung weiter mit Ihnen zusammen gestalten wird. Und da werden wir auf jeden Fall ein Kapitel zum Thema relationale Algebra dabei haben. Ein Kapitel zum Thema Relationenkalkül. Also Relationenkalkül ist die logikbasierte Schreibweise der relationalen Algebra. Und relationale Algebra ist eben das Operationelle, das man dann tatsächlich ausführen kann. Und danach wird es ein Kapitel geben zum relationalen Datenaustausch. Das ist ein Thema, das in den letzten, ich glaube, 6, 7 Jahren von den Theoretikern sehr intensiv erforscht wurde. Von den Praktikern werden seit 30 Jahren Tools gebaut zum Thema Datenaustausch, aber so richtig verstanden hat man immer noch nicht, was man da genau für die Praxis braucht und wie man die Semantik von Anfragen da richtig wählt. Also das ist ein sehr aktives Gebiet, bei dem eben auch Theoretiker noch viele wichtige offene Fragen zu bearbeiten haben und das für die Praxis enorm relevant ist. Okay, und dann werden wir ganz zum Schluss von der Vorlesung ein kurzes Kapitel haben, in dem wir nochmal zusammenfassen, was müssen Sie dann, wenn wir da sind, was sollten Sie da eigentlich gelernt haben und wissen, was sind vielleicht Themen, die man weiterführend machen kann, die Sie vielleicht auch als ein Projekt für eine Masterarbeit machen könnten. Das gucken wir uns da an. Okay, und es gibt auf der Webseite eine ziemlich lange Literaturliste. Zum einen, großen Teil, wird dieses Buch von Abid Buhl, Hall und Viano, Foundations of Databases, wird für die, zumindest die Anfangskapitel in dem Semester, die Grundlage sein. Und die Notationen, die wir hier einführen, sind auch so gewählt, dass die mit dem Buch hier kompatibel sind. Also die sind manchmal so, dass ich es ein bisschen seltsam finde, das so zu schreiben, zum Beispiel, dass wir Tupel mit so Spitzenklammern schreiben und nicht mit runden Klammern. Das ist einfach eben so, dass Sie mit wenig Mühe das Buch parallel dazu lesen können. Was schön ist, das Buch gibt es tatsächlich online, ohne dass Sie Geld dafür bezahlen müssen. Und es ist völlig legal, die Online-Version sich da auch anzugucken. Verlinkt haben wir das auf der Webseite, die gucken wir uns gleich zusammen an. Ansonsten gibt es noch eine ganze Reihe von Büchern. Es gibt einen Überblicksartikel, den ich zusammen mit Thomas Schwentig und Luc Segouffin, also zwei Kollegen, die im Bereich Datenbanktheorie arbeiten, geschrieben habe vor ein paar Jahren. Der gibt Ihnen einen relativ kurzen Überblick über das Thema Logik und Datenbanken. Also wenn Sie wissen wollen, was mich da besonders interessiert und was ich vielleicht in Prüfungen besonders gern frage, gucken Sie da mal rein. Das ist so die Zusammenfassung mehr oder weniger meiner Sicht auf das, was im Bereich Logik und Datenbanken und gerade im Bereich Anfragesprachen, was ich besonders interessant finde. Okay, dann sollten wir ein bisschen was Organisatorisches noch absprechen. Die Webseite der Vorlesung finden Sie auf der URL www.tks.informatik.uni-frankfurt.de/teaching/logdb, also für Logik und Datenbanken, logdb. Die können wir uns auch kurz mal zusammen angucken. Wenn Sie auf die URL gehen, die ich hier gerade angegeben habe, also dieses TKS Informatik Uni Frankfurt.de Teaching Logdb, kommen Sie auf die Seite hier. Das ist die Seite für Logik und Datenbanken, von der aus Sie Links haben zu sämtlichen Semestern hier. Und wenn wir hier auf das aktuelle Semester klicken, dann komme ich auf die Seite hier. Also Vorlesung im Wintersemester. Unter Aktuelles haben wir jeweils wichtige Mitteilungen stehen. Wann die erste Vorlesung stattfindet, wissen Sie, sonst wären Sie nicht hier. Die erste Übungsstunde findet nächste Woche erst statt. Also Übung ist donnerstags, 14 bis 16 Uhr, aber nicht diese Woche, sondern erst nächste Woche. Und ähm, da werde ich gleich was zu sagen zu diesem Test. Worum ich Sie bitten würde, dass Sie sich im LSF bitte anmelden für die Übungen. Weil nämlich, also zum einen, dass wir wissen, wie viele an den Übungen teilnehmen werden, dass wir, aber die Hauptsache ist, dass wir dokumentiert haben, diese Veranstaltung existiert. Es gibt eine Anzahl X von Studierenden, die diese Veranstaltung hören will. Also dass, wenn der Studiendekan mich in 3 Wochen fragt, findet es denn statt, kann ich sagen, ja, und hier sind, 15 Leute oder 20 oder wie viele auch immer für die Übungen auch eingeschrieben. Also da werden wir Ihnen hier noch den nächsten Link geben, wie Sie sich anmelden können. Dann, was Sie aus anderen Veranstaltungen von mir vielleicht schon kennen, dieses Logbuch, das werden wir hier jeweils haben. Da kann ich auch gerade mal draufklicken. Im Moment steht da noch nichts drin. Also hier wird heute Abend irgendwann ein Eintrag sein, der sagt, was heute in der ersten Vorlesung passiert ist. Da werden Hinweise sein, was Sie an Literatur noch dazu sich angucken können, zur Nachbereitung von der entsprechenden Vorlesung. Was Sie vielleicht auch mal machen wollen, ist, wenn Sie so einen Einblick haben wollen, wie schnell wir vorwärts kommen, gehen Sie doch einfach mal auf die Logik- und Datenbankenseite aus einem früheren Semester und gucken sich da das Logbuch an. Da steht auch jeweils drin, also da können Sie jeweils sehen, was Sie vielleicht an Material sich angucken sollten als Vorbereitung für die entsprechende Vorlesung. Okay, dann haben wir hier einen. Genau, wenn Sie, also wir werden, als wenn Sie als Modulabschlussprüfung, wenn Sie eine Modulabschlussprüfung bei uns ablegen wollen, werden wir mündliche Prüfungen machen, dann die Frau Adler und ich zusammen. Generelle Infos zur Anmeldung von mündlichen Prüfungen, klicken Sie einfach mal auf den Link drauf. Da ist jetzt nichts Kompliziertes angegeben. Was einfach wichtig ist, und das sollte ich vielleicht dazu sagen, in der Vorlesung werde ich viele Sachen an der Tafel aufschreiben. Also Beispiele werden wir an der Tafel durchrechnen, aber es werden auch die allermeisten Beweise an der Tafel gemacht werden. Das ist prüfungsrelevant. Das heißt, das müssen Sie mitschreiben. Alles, was hier an der Tafel passiert, ist was, was Sie nicht in einem Skript unbedingt finden. Die Beweise sind zum Teil auch anders, als sie in dem Buch von Abid Bulhal und Viano zu finden sind und sind meiner Meinung nach einfacher oder schöner oder was auch immer. Also wenn ich einen Beweis an der Tafel anders mache, als er in dem Buch drin steht, dann gibt es da einen guten Grund dafür, dass ich den anders gemacht habe. Und das sind Sachen, für die sind Sie selber verantwortlich. Schreiben Sie das mit. Ich werde in der Prüfung auf jeden Fall nach Beweisen fragen. Ich werde auch fragen nach Definitionen, die Sie dann auch richtig verstanden haben sollten. Also es bringt nichts, wenn Sie mir irgendwas beweisen können, von dem Sie mir dann nicht erklären können, was das eigentlich aussagt, was Sie gerade bewiesen haben und was das für Konsequenzen hat. Oder wenn Sie es dann nicht anwenden können an Beispielen. Aber die Beweise sind ein ganz wichtiger Punkt. Was ich Ihnen hier bereitstellen werde, sind die PDFs von den Folien, die ich hier zeige. Das heißt, die Folien kriegen Sie, aber die Beweise müssen Sie sich halt selber darum kümmern, dass Sie die alle haben. Okay, dann habe ich hier auf der Webseite unter Einführung steht einfach das, was im Modulhandbuch als Modulbeschreibung steht. Unter Inhalte können Sie hier nochmal nachgucken, was so die grobe Kapitelstruktur von der Vorlesung ist. Und da werde ich Ihnen auch jeweils nochmal die Folien zu den einzelnen Kapiteln bereitstellen, wenn die Kapitel fertig sind. Wenn sie noch nicht fertig sind, steht hier irgendwas zum Thema vorläufige Version. Oder noch gar nichts zu dem Kapitel 6, aber da ist auch noch lang genug hin, bis wir das Kapitel bearbeiten. Also was ich Ihnen empfehlen würde, dass Sie ruhig die Folien zum jeweils nächsten Kapitel sich schon mal ausdrucken und mitbringen und da was dran schreiben. Aber es ist so, dass es sicher auch Sinn macht, wenn Sie am Ende, wenn wir mit dem Kapitel fertig sind und ich die aktuelle Version dann da hinlege, das nochmal ausdrucken, weil das dann um Tippfehler bereinigt ist und vielleicht das ein oder andere Beispiel noch enthält oder vielleicht auch Zusatzinformationen. Okay, was das Logbuch ist, haben wir schon gesehen. Die Vorlesung ist immer dienstags von 2 bis 5. Wir werden 2 Pausen machen da drin. Also zumindest solange ich die Vorlesung halte, würde ich das gerne so machen, dass wir erst eine Dreiviertelstunde Vorlesung machen, dann 5 Minuten Pause, dann nochmal eine Dreiviertelstunde Vorlesung und dann 10 bis 15 Minuten Pause machen. Und wir haben eine Übungsgruppe, die wird donnerstags sein, von 2 bis 4. Und da ist es so, dass die Übung in der ersten Semesterhälfte von André Frochot geleitet wird und in der zweiten Semesterhälfte von Philipp Krause. Den André Frochot werden Sie spätestens nächsten Donnerstag in der ersten Übungsstunde kennenlernen. Philipp ist hier, vielleicht kommst du gerade vor und stellst dich vor.
Okay, also die eine oder andere mag mich schon kennen und die eine oder andere. Ich bin Philipp Krause, ich arbeite in der Theorie der Informatik bei Isolde Adler. Ich habe ein paar Baumzerlegungsvorlesungen und Seminare in der Richtung bisher betreut und ja, ich mache eben die Übung in der zweiten Hälfte dieser Veranstaltung.
Okay, eine Sache, die in dieser Veranstaltung vielleicht anders ist, als Sie das aus anderen Veranstaltungen kennen, ist, also erstmal steht hier noch der Vorspann, alles, was hier in der Vorlesung und Übung live geschieht und an der Tafel steht und gesagt wird, ist relevant und nicht nur das, was Sie im Internet finden können. Es ist auch so mit der Vorlesungsaufzeichnung, das sehen Sie, im Moment wird hier aufgezeichnet. Das wird nicht das ganze Semester über so sein. Also Sie sollten nicht damit rechnen, dass jede Vorlesung aufgezeichnet wird. Das ist im Moment so, aber also Sie sollten sich freuen über jede, die Sie aufgezeichnet bekommen. Aber das ist kein Grundrecht, dass dann alle aufgezeichnet werden. Und da sollten Sie auch vorsichtig sein, dass Sie wirklich hier live in die Vorlesung kommen und nicht nur sich auf Aufzeichnungen verlassen. Zum einen gibt es hier Leute, die im Diplomstudiengang sind und einen Schein erwerben wollen. Okay, da muss ich dazu nichts sagen, aber was wichtig ist, Leute im Masterstudiengang, ich weiß nicht, gibt's? Ja, vielleicht melden Sie sich einfach mal, wer ist im Masterstudiengang Informatik? In einem anderen Masterstudiengang? Und ist jemand in einem Bachelorstudiengang hier? Also herzlich willkommen. Sie können die Veranstaltung gerne hören. Es ist so, dass die im Moment nicht eingetragen ist als Veranstaltung für Bachelor-Informatik-Studierende. Aber da sollten wir uns einfach mal kurz zusammensetzen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn, die jetzt schon zu hören. Und mit der Prüfung und inwieweit Sie da Kreditpunkte dann angerechnet bekommen können, das mussten wir klären mit dem Studiendekan dann. Aber das ist, glaube ich, kein Problem, das sollten wir nur rechtzeitig klären. Okay, Sie können, also es wird Übungsaufgaben geben, Sie können so eine Art Bonuspunkte sammeln, jetzt, indem Sie die Übungsaufgaben bearbeiten. Also es besteht keine Verpflichtung für Sie, die Übungsaufgaben zu bearbeiten. Wenn Sie das unbedingt wollen, können Sie einfach am Ende vom Semester sich für eine mündliche Modulabschlussprüfung anmelden und wenn Sie die Sachen können, dann ist das prima. Wenn Sie die nicht können, dann ärgere ich mich darüber, dass Sie eine Prüfung bei mir machen, ohne dass Sie vorher an dem Übungsbetrieb richtig teilgenommen haben. Also das sollten Sie sich vorher bewusst sein. Wenn Sie die Sachen sehr gut können, ist das völlig in Ordnung. Wenn Sie die nicht können, ist es irgendwie schade, wenn Sie die Angebote nicht nutzen, die wir Ihnen hier im Laufe des Semesters machen. Also ich glaube schon, dass es Ihnen sehr viel bringt, wenn Sie die Übungsaufgaben auch bearbeiten, dass Sie eben nicht nur hier passiv konsumieren, sondern dass Sie mit den Dingen auch jede Woche wirklich arbeiten und sich da auch Lösungen überlegen, dass Sie auch selber überprüfen können, inwieweit haben Sie die Dinge verstanden. Was ich ganz wichtig finde, diese ganzen Anfragesprachen, die wir hier uns angucken, die müssen Sie können. Also es reicht, es bringt irgendwie nichts, wenn wir uns unterhalten über relationale Algebra und ich dann mag, sie können keine einzige Anfrage in der relationalen Algebra selber hinschreiben. Oder wenn ich Ihnen eine hinschreibe, können Sie nicht verstehen, was die Anfrage überhaupt aussagt. Da ist mir dann auch egal, ob Sie mir beweisen können, dass statische Analyse unentscheidbar ist, solange Sie nicht wissen, was die Anfragesprache überhaupt ist, ist alles andere irgendwie witzlos. Also das ist ganz wichtig, diese Sprachen, die wir uns hier angucken, die müssen Sie beherrschen in Syntax und Semantik und dann müssen Sie eben die entsprechenden Eigenschaften der Sprachen jeweils wissen und vermitteln können und daraus neue Schlüsse ziehen. Also Sie können Bonuspunkte erwerben und die Bonuspunkte funktionieren so, dass Sie, wenn Sie diesen Bonus bekommen, dann können Sie dann bei einer bestandenen mündlichen Modulabschlussprüfung eine Teilnote besser bekommen. Also wenn Sie nachgewiesenermaßen diese Bonuspunkte von uns bekommen und eine Prüfung bestehen mit einer 2,7, dann kriegen Sie danach die Note 2,3. Wenn Sie die Prüfung mit einer 1,3 bestehen, kriegen Sie danach die Note 1,0. Wenn Sie die Prüfung mit einer 1,0 bestehen, dann können Sie sich freuen und kriegen keine 0,7, weil es sie nicht gibt. Wenn Sie durchgefallen sind, dann sind Sie durchgefallen. Also Sie können nicht mit Bonuspunkten eine nicht bestandene Prüfung in eine 4,0 umwandeln. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So, wie bekommen Sie Bonuspunkte? Zum einen durch regelmäßige aktive Teilnahme an den Übungen und Sie sollten mindestens 50% aller möglichen Übungspunkte erreicht haben und Sie müssen beide Tests bestanden haben. Und Tests haben wir hier schon Termine festgelegt, in der Übungsstunde am 13.12. und in der am 14.2. wird ein 90-minütiger Test geschrieben und der ist Voraussetzung zum Einbringen von Bonuspunkten. Der, ja? Nee. Genau, also es ist einfach eine Teilnote besser, sobald Sie diese Threshold hier erreicht haben, dass Sie alle drei Punkte hier erreicht haben, kriegen Sie die 0,3 besser bei einer bestandenen Prüfung. Okay, jetzt ist die Frage, also mit den beiden Tests, die Tests werden nicht wahnsinnig schwer sein. Es geht bei den Tests um Bestehen oder Nicht-Bestehen. Und bei den Tests geht es darum, bei dem ersten Test, dass Sie uns davon überzeugen, dass Sie die Anfragesprachen beherrschen und dass Sie einige einfache Dinge, die Sie in der Vorlesung gelernt haben sollten, dass Sie die anwenden können. Also das wird jetzt nicht so sein wie eine Klausur in GL2 oder in GL1 oder sowas, sondern es geht einfach darum, dass Sie da dokumentieren, Sie wissen, worum es geht in der Vorlesung und beherrschen die Dinge, die wir bis dahin gelernt und geübt haben. So, wie können Sie, also regelmäßige aktive Teilnahme an den Übungen heißt, Sie sollen hier sein und der Übungsleiter soll wissen, wer Sie sind und wissen, dass Sie mitarbeiten und das verstehen wollen und Teile davon auch schon verstanden haben. Und der dritte Punkt ist Erreichen von mindestens 50% aller Übungspunkte. Wie geht das? Da haben wir ein paar Spielregeln. Und zwar kriegen Sie ein Übungsblatt ausgeteilt in der Vorlesung. Also nächste Woche gibt es das erste. Dann haben Sie Zeit bis zur Übungsstunde in der nächsten Woche. Das heißt, Sie haben Dienstags wird es ausgeteilt, Donnerstag ist die Übungsstunde und donnerstags drauf wird das Blatt besprochen. Sie lösen die Aufgaben für sich alleine oder in Diskussion mit anderen. Sie arbeiten Lösungen auf und schreiben die auf und geben sie nicht ab. Es wird in der Übungsstunde so sein, dass wir Ihnen hier jeweils bei einer Übungsstunde eine Liste hinlegen, dass Sie sagen, ich glaube, ich habe 10 Punkte auf Aufgabenteil 1a verdient. Und ich glaube, ich würde mir selber irgendwie 8 Punkte auf Teil 1b geben, von 10 möglichen Punkten oder sowas. Also, dass Sie in dieser Liste eintragen, was Sie glauben, wie viele Punkte Sie da erreicht haben. Und dass dann der Übungsleiter aus dieser Liste willkürlich Leute sich raussucht und sagt, Sie rechnen mir das bitte vor an der Tafel und dann sollten Sie eine Lösung haben. Wenn nicht, wird es zum einen peinlich und zum anderen hat es auch Konsequenzen, über die wir gleich noch reden. Und also Sie bekommen Ihre Lösung sozusagen online hier korrigiert. Sie können die im Detail durchsprechen und kriegen Verbesserungsvorschläge. Wir erwarten nicht, dass Sie da die perfekte Musterlösung haben, aber wir erwarten, dass Sie was Sinnvolles zu dem Thema jeweils schreiben können und erklären können und dass Sie selber einschätzen können, ob Ihre Musterlösung, also ob Ihre Lösung die perfekte Musterlösung ist oder ob da noch Lücken sind. Und ich glaube, Sie sind mittlerweile weit genug im Studium, dass Sie das wirklich selber einschätzen können, dass wenn Sie eine Anfrage, die wir Ihnen in deutscher Sprache geben, wenn Sie die in einer bestimmten Anfragesprache formulieren sollen, dass Sie sich überlegt haben, warum denn das eine Formalisierung der Anfrage ist, dass Sie sich vielleicht auch Beispiele überlegt haben und die ausgewertet haben und dass Sie erklären können, warum das gerade das tut. Oder wenn Sie irgendeine Aussage beweisen sollen, dass Sie eine Vorstellung davon haben, was ist ein Beweis und was ist keiner und wo gibt es vielleicht eine Lücke in meinem Beweis, sodass ich mir, wenn ich das selber als Tutor korrigieren würde, auch nicht die volle Punktzahl geben würde. Also das ist das, was wir von Ihnen da erwarten. Genau, und diese Spielregeln, lesen Sie sich die nochmal in Ruhe durch. Also wenn Sie praktisch erwischt werden dabei, dass Sie sich Punkte geben und keine sinnvolle Lösung vorweisen können, dann ist das, wenn es zum ersten Mal in diesem Semester passiert für Sie, kriegen Sie auf dieses komplette Übungsblatt 0 Punkte. Wenn es zum zweiten Mal passiert, können Sie in diesem Semester keine Bonuspunkte mehr sammeln. Also Sie können dann immer noch die mündliche Modulabschlussprüfung machen. Das hat keine Konsequenzen auf die Prüfung, aber Bonuspunkte sammeln können Sie dann halt nicht mehr. Genau, wenn Sie nicht drankommen, kriegen Sie die angerechnet. Sie sollten nicht allzu oft pokern. Wenn Sie einmal erwischt werden, ist das peinlich und vielleicht auch nicht schön, hier an der Tafel eine Standpauke gehalten zu bekommen. Wenn Sie zweimal erwischt werden, gibt es halt keine Bonuspunkte mehr. Ja? Das kommt darauf an, wie das ist. Also wenn Sie wirklich, also wenn es kompletter Blödsinn ist, dass Sie eine Anfrage hinschreiben sollen und Sie schreiben irgendwie ein Gedicht dahin oder so, dann würde ich das als grober Täuschungsversuch werten und würde sagen, hier Verwarnung. Wenn das was ist, was passieren kann, also wenn ich den Eindruck habe, Sie wissen, was eine konjunktive Anfrage ist, Sie haben das in der Vorlesung verstanden und wissen auch, in welcher Syntax das jeweils hinzuschreiben ist, aber Sie haben das jetzt konkret für die Anfrage falsch verstanden, dann würde ich an der Stelle sagen, naja, Sie haben sich 8 Punkte eingetragen, ich finde, das ist einen Punkt wert, aber es ist kein kompletter Unsinn und es ist kein bösartiger Täuschungsversuch und dann kriegen Sie halt auf die Teilaufgabe dann nur den einen Punkt statt Ihren 8 Punkten und dann ist gut. Also das ist schon so, dass wir die, was vielleicht auch ist, wenn Sie sich 8 Punkte geben und das hier vorrechnen und das perfekt ist und wir 10 Punkte für die Teilaufgabe vorgesehen haben, dann würden wir auch sagen, okay, ich finde, das ist nicht 8, sondern 10 Punkte wert. Dann kriegen Sie halt die 10 Punkte. Und wie gesagt, am Ende geht es eben nur darum, ob Sie 50% dieser Übungspunkte gekriegt haben oder nicht. Und es ist egal, ob Sie dann die 100% reißen oder 51% oder sowas haben. Okay, was haben wir noch auf der Webseite? Wir haben hier eine Literaturliste. Das Buch von Abitbol Halbiyanu habe ich hier als erstes genannt. Wenn Sie hier draufklicken, kommen Sie auf die Webseite von dem Buch und können sich das PDF da auch runterladen. Das gilt auch für diverse andere Bücher. Ich glaube, in dem WebDAM-Buch, also Web-Data-Management-Buch, gibt es, glaube ich, auch ein Kapitel über Datenaustausch. Das ist auch ein sehr schön geschriebenes Buch. Also gucken Sie da ruhig auch mal rein, das ist frei erhältlich. Bei manchen anderen Büchern muss man, glaube ich, ein Passwort angeben. Das sage ich Ihnen nächste Woche, welches das ist. Und Ansonsten viele von den Sachen können Sie hier runterladen, sobald Sie in der Informatik als Student eingeloggt sind. Also wenn Sie hier aus dem Gebäude von einem Rechner oder von dem Netz das abrufen, müssten Sie da ohne Probleme drankommen. Aber probieren Sie das mal geben Sie mir bitte Bescheid, wenn es da Probleme gibt. Und an das Passwort sollten Sie mich nächste Woche erinnern, dass ich Ihnen das wirklich gebe. Und ganz am Ende habe ich hier 3 Links angegeben. Und zwar gibt es 2 große Konferenzen im Bereich Logik und Datenbanken. Das wird auch oft Datenbanktheorie genannt oder im Englischen Database Theory. Und zwar ist es einmal die Konferenz POTS, also ACM Symposium on Principles of Database Systems, und zum anderen die europäische Variante davon, ICDT, International Conference on Database Theory. Wenn Sie wissen wollen, was da so aktuell gemacht wird in dem Gebiet, klicken Sie ruhig mal auf die beiden Links drauf und gucken Sie sich, also die beiden Konferenzen, jede von denen findet jedes Jahr statt. Da gibt es dann immer ein Programm, es gibt verschiedene Sessions, die oft auch eine Überschrift haben, die sagt, aus welchem Bereich da die entsprechenden Vorträge sind. Also stöbern Sie da ruhig mal ein bisschen, um so einen Überblick zu kriegen, was sind Themen, mit denen sich die Forschung da im Moment auch beschäftigt. Und dann gibt es den Sigmod Record. Also Sigmod ist eine von den weltgrößten Datenbanksystemkonferenzen, und die POTS ist hier mit Sigmod assoziiert. Die finden immer gleichzeitig statt oder parallel zueinander. Und in diesem Sigmod Record gibt es eben auch so eine Database Principles Column, also so ein, wo es in fast jeder Ausgabe auch einen Bericht über aktuelle Themen der Datenbanktheorie geht. Und auf dieser, also Pablo Barcello ist ein Wissenschaftler, der diese Database Principles Column im Moment managt. Und gehen Sie rück mal auf die Webseite, um so zu sehen, was aus Sicht von manchen Leuten die Highlights im Bereich Datenbanktheorie sind. Also was da die aktuellen Themen über die letzten 15 Jahre oder sowas gewesen sind. Gucken Sie sich das ruhig mal an. Okay, gibt es noch Fragen zu den Sachen, die wir gerade besprochen haben, zum organisatorischen und Übungsbetrieb und so weiter? Also das aktuelle Übungsblatt werde ich dienstags in der Vorlesung, also am Ende der Vorlesung, austeilen. Sie können sich das dann aber auch ab dienstags später Nachmittag hier von der Webseite runterladen. Da unten irgendwo wird es dann noch einen Link zum Thema Übungsblätter geben. Okay, dann welche Termine gibt es? Dienstag 14 bis 17 Uhr, donnerstags 14 bis 16 Uhr, donnerstags ist die Übung. Alles hier im Magnus-Hörsaal. Den Lebenszyklus von so einem Übungsblatt und die Voraussetzungen für einen Bonus für die Modulabschlussprüfung haben wir gerade besprochen. Material zur Vorlesung, also Folien, finden Sie auf der Vorlesungswebseite, aber vieles finden Sie nur hier an der Tafel. Und was zumindest für den ersten Teil der Vorlesung ganz gut ist, wenn Sie in das Buch Foundations of Databases von Abid Buhl, Hall und Viano immer mal wieder reingucken. Ja, es geht auch darum, dass man Folien schreiben muss und dass man die Zeit haben muss, Beweise auf Folie zu schreiben, oder dass man ein Skript schreiben muss und das dann aber auch Korrektur gelesen sein muss. Und das ist oft so, dass sich das, also dass es einfach zeitlich vorher nicht hinkommt, die schön zu setzen. Ich finde es aber auch, also ein Beweis finde ich zum Zuhören immer schöner, wenn der an der Tafel entwickelt wird. Weil ein Beweis für mich auch was ist, was nicht einfach zack da ist. Und das ist bei den Folien oft so, man klickt da so durch und dann steht das auf einmal da und sieht perfekt aus. Sondern für mich ist ein Beweis was, was sich entwickelt. Und das ist eben was man an der Tafel dann auch besser machen kann. Also das ist auch der Grund, warum ich die Definitionen, finde ich, das macht oft Sinn, das an der Folie zu sehen. Mit den Beweisen fand ich es bis jetzt didaktisch nicht so sinnvoll, das zu machen, als dass ich mich hingesetzt hätte und mir die Arbeit gemacht hätte, die alle dann in LaTeX zu setzen und auf die Folie zu schreiben. Das ist einfach der Grund dafür. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ein bisschen Pause machen, und zwar bis um halb, also so irgendwas zwischen 5 und 8 Minuten. Und dann fangen wir an mit dem Kapitel 1, in dem es um relationale Datenbanken geht. Sie wollen noch eine Frage stellen? Also ich werde auch, das wird jeweils mit ein paar Tagen Zeitverzögerung so sein, dass ich im Logbuch eben dann auch den Link auf die entsprechende, auf das entsprechende Video geben werde. Aber Sie finden das früher auf der E-Learning-Webseite, als Sie es bei uns dann mit dem Link finden werden. Wie viele Leute betrifft das denn? Wie viele Leute können nicht zur Donnerstagsübung kommen wegen Überschneidungen? Da würde ich sagen, haben Sie Pech gehabt. Weil wenn das für alle anderen gut in den Stundenplan passt, wir haben auch Probleme, jetzt noch Räume zu reservieren. Und wenn wir es jetzt ändern, haben wir mit anderen Leuten wahrscheinlich das Problem, dass es nicht in den Plan passt. Okay, aber da muss ich sagen, dass solange das nur Sie betrifft, also wir können gerne jetzt in der Pause noch mal kurz sprechen, aber ich glaube, die Chancen stehen schlecht, das zu machen. Okay, dann machen wir jetzt Pause bis halb.